Herzlich willkommen zu einem neuen Bibelstudium aus dem Lukasevangelium. Wir haben in der letzten Stunde das Reich Gottes betrachtet. Und wir haben versucht, zumindest auf übersichtlicher Weise dieses Reich zu beschreiben oder aus welchen Bestandteilen es besteht, wie man hineinkommt und wie man drin bleibt. Und wir haben heute die Betrachtung mit dem Titel Jesus in Jerusalem. Besser noch würde ich dieses Studium betiteln Jesus, unser König. Eines der Dinge, die uns nicht so auffallen, ist, dass Jesus auf die Welt kam. Wir haben es schon letztes Mal gesehen, als Thronfolger in dem Bild des Thronfolgers David. Aber er kam auf diese Welt und er war der neugeborene König der Juden. Aber in seinem Leben kam das nicht hervor. Man konnte es nicht sehen, dass dieser ist der König der Juden. So, gegen Ende seines Wirkens, in der letzten Woche, bevor er gekreuzigt wird, kommt eine Botschaft sehr deutlich zum Vorschein im Leben Jesu. Die wird uns im Lukasevangelium sehr schön beschrieben, nämlich die Würde, die Aufgabe eines Königs. So hat Jesus das immer wieder in seinen Lehren deutlich gemacht, dass er ein König ist. Er ist ja der zweite Adam. Er kommt, um die Herrschaft, die der Mensch verloren hat, wieder zu gewinnen. Und so ist er der König. Und ein König hat gewisse Funktionen, und diese Funktionen werden uns in dieser Betrachtung heute sichtbar. So, lasst uns beginnen mit dem, wo unsere Betrachtung beginnt, mit dem triumphalen Einzug Jesu nach Jerusalem, eine Woche vor seiner Kreuzigung. Der Prophet Zacharia hatte vorhergesagt, dass der König kommt, reitend auf einem Füllen einer Eselin. Auf einem Füllen, wo noch niemand vorher geritten hat. So sollte der König einziehen in Jerusalem. Und zur Erfüllung dieser Verheißung lesen wir in Lukas ab Lukas 19, ab Vers 29. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie es ihm gesagt hatte. Und als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, bereiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Es sah so aus, als ob der günstige Moment gekommen war. Die Juden warteten auf ein äußeres Königreich. Sie warteten auf das Eingreifen Gottes mit Macht, um die Römer und die Besatzer ihres Landes hinauszustoßen. Sie waren voller Freude. Die Jünger dachten, jetzt, wenn der Heiland auf dieses ja symbolhafte Reiten nach Jerusalem auf dem Füllen eines Esels wie ein König, dass dieses jetzt das erfüllen wird, worauf sie hofften. So waren sie begeistert. Niemand konnte sie stoppen. Es hatte sich um Jesus und um die Jünger, die, ihr müsst euch ja vorstellen, die haben ja ausgebraust ihren Wunsch, und alle hatten ja denselben Wunsch. Und als sie jetzt Jesus sahen, wurden sie ergriffen in diesem Lobgesang bei der Begleitung des Königs hinein in die Königsstadt. Und Jesus hatte alles vorbereitet. Es sollte erfüllt werden. Es sollte ein Bild sein, nicht für die damalige Zeit, sondern für unsere Zeit. Damals haben die Jünger es missverstanden. Das Volk hat es missverstanden. Aber es war genau das, was Gott vorgesehen hatte, geschehen sollte, um unsertwillen, die wir in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte leben. Denn der Einzug Jesu in diese Stadt Jerusalem war ein Bild seines Kommens, seines zweiten Kommens. Es war ein Bild, dass er kommen wird, um die Welt zu richten. Auf der einen Seite, um Erlösung zu bringen für die Treuen und um Vernichtung zu bringen für die Untreuen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Ereignisse im Leben Jesu in ihrer Zeit und ihrer Zeitabfolge betrachten. Die Aufgabe eines Königs ist die Aufgabe eines Richters. Jesus hat diese Aufgabe nicht wahrgenommen, als er auf dieser Welt war. Er war der Sohn des Menschen gekommen, der aufbauen sollte ein Reich im Herzen der Menschen. Und er war aber auch derselbe, der aufbauen sollte das ewige Reich, das physische Reich. Er ist der König des Herzens und er ist der König der neuen Erde oder des Wohnsitzes Jerusalems. Er ist es, der beides ist. Er soll der König des Herzens sein zunächst und dann der König, der kommt, um die Belohnung, das Gericht zu bringen. Und Jesus hat nur andeutungsweise, ich sage es mal symbolhaft oder zeichenhaft, Dinge getan, um hinzuweisen, dass er nicht nur ein König des Herzens ist, sondern auch ein König eines Landes, der König eines Gebietes, und zwar der König der Erde. So macht er während seines Dienstes Taten, die auf sein zukünftiges Königtum hinweisen, die sozusagen nicht Teil sind, wenn man so will, des geistigen Königreiches, sondern Teil des physischen. So macht er zweimal in seinem Leben, am Anfang seines Dienstes und am Ende seines Dienstes, macht er die Tempelreinigung. Er vollzieht ein Werk, das, ja, warum tut er das überhaupt? Bringt es was? Die Stadt ist dem Verderben zugerichtet. Er weiß, er wird in einer Woche gekreuzigt. Er weiß es und er treibt die Händler dennoch aus dem Tempel heraus. Was ist der Grund seines Handelns? Doch nicht einer, der damals so in dem Sinne Großes bewirken sollte. Nein, es waren seine Handlungen als König, die er vollzog, damit man erkennt, Jesus, er ist der Erlöser der Welt, aber er ist auch Richter dieser Welt. Er wird auch die, die im Hause Gottes sind, die dort nicht hingehören, dort hinausstoßen. Der Johannes, der Täufer, hat ihn so angekündigt, als den, der die Wurfschaufel in der Hand hat, der die Tenne fegen wird. Er ist also ein König, ein Richter. So die zwei Taten Jesu in dem Tempel zeugen von der zukünftigen Aufgabe, die er einnehmen wird am Ende der Zeit. Er wird seine Tenne, er wird den Tempel, er wird den Ort, wo der Anbetung, wo die Menschen kommen, den wird er reinigen. Wenn man das zurückblickt auf den Heiligtumsdienst, dann gibt das enormes Erkenntnisgut auf den Grundsatz Gottes, der Reinheit des Herzens und der Reinheit seines Reiches. So wie Adam in der Unreinheit nicht leben konnte im Paradies, so kann auch der Mensch nicht zurück ins Paradies, ins Unreinheit. Er kann nicht in den Himmel genommen werden, wenn er nicht rein ist. Und so werden aus dem Tempel alle Unreinen hinausgetrieben, weil Jesus hier nicht als der Erlöser der Welt ist, sondern der Richter der Welt. Sicherlich gibt es da nicht den Unterschied, weil er handelt auch in diesem Hinaustreiben in der Art der Erlösung, weil man muss befreien, man muss eine Trennung zwischen Gut und Böse vollziehen und Jesus vollzieht diese Trennung, indem er zeichenhaft den Tempel zweimal reinigt. Es brachte ihm ja nicht viel, aber er hat es deutlich gemacht für uns heute. Er wird seinen Tempel reinigen. Er wird es tun mit der Autorität eines Königs, nicht mit Gewalt. Er wird anschauen. Er wird seine göttliche Macht ausstrahlen und die Menschen werden fliehen. So wie sie flohen im Tempel, so werden sie fliehen, wenn er in den Wolken des Himmels in baldiger Zukunft erscheinen wird. Deshalb trieb Jesus die Menschen aus dem Tempel, um für uns deutlich zu machen, er wird kommen. Und er wird kommen als König und als Richter. Der Heiland hat aber noch andere, er zeigt noch in anderen Elementen sein Königtum. Gerade in diesen letzten Tagen, bevor er zum Kreuz geht, erzählt er zwei Gleichnisse, die im Lukas berichtet sind. Das eine Gleichnis von den 10 Dienern, die er gibt, jeweils einen Pfund, jeweils einen Talent. Und er geht in ein fremdes Land, um das Land einzunehmen. Und wenn er zurückkommt, dann wird er schauen nach dem, was seine Diener gearbeitet haben. Und je nachdem, wie viel jeder aus seinem Pfund gemacht hat, wird er seinen Lohn empfangen. Er geht hin, sagt er, um ein Königreich zu empfangen. Das ist eine sehr interessante Aussage. Vielleicht lesen wir es hier in Lukas ab im Kapitel 19, ab Vers 12. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. So, Jesus war als König geboren, aber er musste seine Königswürde erst holen. So, der Einzug als König in Jerusalem ist ein Zeichen, ein Vorausblick auf die Zeit, wenn er seine Königswürde geholt hat. Als Jesus gekreuzigt wurde, hat man auf seiner Inschrift gesagt, du bist der Jesus, der König der Juden. Als Pilatus ihn fragte und fragte, bist du ein König, hat er gesagt, du sagst es. Aber er macht deutlich, sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Er überträgt eine Aufgabe seinen Dienen, dass wenn er dann die Königswürde holt, dann kommt er zurück, um sie auszuüben. Das waren deutliche Zeichen. Jesus war auf dieser Welt zwar der König, aber noch ohne königliche Herrschaft. Noch waren nicht alle Feinde ihm als zu seinen Füßen gelegt worden. So, Jesus erzählt dieses Gleichnis in Lukas 19 von den Pfunden und er sagt, am Ende sieht man deutlich die Gerichtsszene. Er kommt, um zu sehen, ob seine Diener erfüllt haben ihre Aufgabe, bis er die Königswürde genommen hat, geholt hat. Wenn er das zweite Mal kommt, dann wird er einen jeden zur Rechenschaft ziehen. Und dann findet er auch den, der das Pfund versteckt in seinem Schweißtuch und der nichts tut. Und der wird hinausgeworfen und wird dort, wo es sein wird, klagen und Zähne klappen. Und dann in Vers 27, doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. So, es sind also zwei Gruppen von Menschen, auch hier wiederum. Auf der einen Seite sind es die Diener, die gerichtet werden, und auf der anderen Seite sind es die, die gegen ihn waren, die gerichtet werden. Es steht nämlich, wenn man das ganze Gleichnis liest, wegen der Zeit habe ich es nicht getan, haben wir zwei Klassen. Wir haben also die, die vorgeblich Gott dienen und die, die ihn von vornherein ablehnen. Und beide kommt er, um zu richten. Und sicherlich bekommt der seine Frucht bringt, den Lohn. Und der andere, der seine Frucht bringt, bringt keinen Lohn. Bekommt den Lohn der Vernichtung, weil er das gewählt hat. Und dann haben wir das Gleichnis von den Weingärtnern. Und hier spricht Jesus genau dieselbe Situation an, wenn wir das lesen, weil es so ein wichtiger Punkt ist und es vertiefen wollen. Aber vielleicht erkläre ich erstmal den Grundsatz und dann gehen wir in die Details. So, Jesus erklärt durch die Gleichnisse, dass er ein König ist und dass er Verantwortung von uns erwartet. Er hat was gegeben, den Weingärtner den Weinberg zu bauen, und er erwartet eine Frucht. So, er kommt, er bringt Erlösung, aber die Erlösung bringt mit sich eine Verantwortung, die der Mensch hat. Und ich möchte das Bild jetzt ein wenig verwenden hier. Wenn wir auf diese Welt kommen und geboren werden, dann kommen wir in den Tod, werden wir hineingeboren. Wir sind nicht verantwortlich in dieser Zeit, bis wir nicht die Chance bekommen, das Licht der Wahrheit zu erblicken. Erst wenn wir das erblicken, dann bekommen wir die Möglichkeit, entweder im Reich des Bösen zu bleiben oder im Reich Gottes einzutreten. So, deshalb, wenn Jesus nicht gekommen wäre, wenn das Evangelium nicht seit Anfang der Welt verkündigt wäre, wenn es dem Adam nicht schon gegeben worden sei, dann hätte ja Gott niemanden, wem er etwas Rechenschaft ablegen soll. Aber da jetzt er ein Mittel gefunden hat, den Menschen wieder in die Verantwortung zu stellen, wird er ihm die Verantwortung abverlangen. Auch denen, die da draußen sind, weil sie werden durch das Licht des Reiches Gottes gerichtet, indem sie entscheiden, draußen zu bleiben. So, Jesus erzählt, dass er ein König ist, dadurch, dass er die zwei Gleichnisse am Ende seines Lebens erzählt und noch andere, aber hier besonders im Lukas sind hintereinander erzählt und sie weisen genauestens hin auf sein Königtum, auf das, dass er kommen wird, um Verantwortung von dem Menschen zu verlangen. Dass Christus ein König ist, zeigt auch sein Handeln in dieser Prozession im Einzug auf Jerusalem. Er bleibt nämlich, als er näher kommt zur Stadt und weint. Nun, ein König, wenn er einzieht, ist doch voller Freuden, oder nicht? Das ist so ein freudiges Ereignis. Aber hier finden wir einen weinenden Heiland. Ab Vers 41, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch in diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. So, Jesus geht ein nach Jerusalem, aber er blickt auf diese Stadt und er hat kein fröhliches Gesicht. Er zittert, er ist voller Pein um sein geliebtes Jerusalem. Er tut das Werk des Richtens nicht mit Freuden. Er kommt nicht, um das Gericht zu bringen, indem er Genugtuung empfindet bei diesem Prozess, sondern er ist in tiefster Trauer, dass er den Menschen, den er geschaffen hat, und wenn wir jetzt nur wenn wir nur Jerusalem nehmen, weil Jerusalem ist die Stadt Gottes. Jerusalem ist die Stadt, die er sich erwählt hat, wo der König sitzen soll. Jerusalem war dieses Zeichen hier auf dieser Erde für das neue Jerusalem. Es ist die Stadt des Königs. Und hier, diese Stadt, muss er hingeben. Das ist seine Stadt. Die muss er das Urteil der Vernichtung sprechen, weil sie es nicht angenommen haben, die Erlösung und das, was er ihnen gebracht hat. Und Jesus, das steht nicht im Lukas, aber in Matthäus und Markus, das Fluchen des Feigenbaums. Wir finden das in Matthäus 21. Und als er früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er sah, als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm: Nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen: Wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch wenn ihr zu diesem Berg sagt: Hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. So, auf der einen Seite wird hier die Macht des Gebetes zum Ausdruck gebracht, aber dieser Feigenbaum, den Jesus hier verurteilt, ist im Zeichen, im Gleichnis auch das Werk eines Königs, das Werk eines Richters. Er bringt nicht die Frucht. So, Jesus macht deutlich in der letzten Woche seines Daseins, dass er ein König ist und dass er sowohl einen Lohn mit sich bringt, wenn er kommt als König, aber auch ein Richterspruch zum Verderben. Er macht, und das Werk des Verderbens, das Werk des Richtens ist nicht ein angenehmes Werk für ihn. Es kostet ihn enorm viel Traurigkeit, aber die Gerechtigkeit lässt und die Liebe lässt es nicht anders zu. Jesus wird kommen in den Wolken des Himmels und er wird als Richter dastehen und wird richten. Hier in diesen letzten Tagen, in dieser letzten Woche erzählt er auch das Gleichnis, das wir in Matthäus 25 finden. Es sind wiederum zwei Gleichnisse, drei Gleichnisse vom Ende der Welt, wo er als König erscheint. Einmal ist es der Bräutigam, dann ist es wiederum das Parallelbeispiel zu das, was wir gelesen haben in Lukas 19 mit den Funden und Talenten. Und dann ist es das Gleichnis, wo er kommt, um Schafe und Böcke voneinander zu trennen. Und er ist es, der das tut. So, Jesus ist ein König. Und er hat es, als er auf dieser Erde war, angedeutet. Er hat es deutlich gemacht, dass keiner einen Zweifel hat, dass er eines Tages nicht kommen wird, so wie hier um der Sünde willen, nicht kommen wird, um das Lamm Gottes zu sein, sondern wird kommen als der Richter und Belohner dieser Welt. Und das ist die Würde eines Königs. Das ist die Würde, wo geschrieben stehen wird auf seiner Hüfte, das lesen wir in Offenbarung 19, ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Ich liebe diesen Vergleich dieses Königs, diese Funktion Jesu, die er zwar auf dieser Erde nicht ausführte, weil er das Reich noch nicht empfangen hat, aber er hat ohne Zweifel deutlich gemacht, durch sein Handeln in seiner letzten Woche besonders, dass er als König wiederkommt. Das war doch wichtig. Und er hat deutlich gemacht, was er empfindet über seine Stadt Jerusalem, was er empfindet über die, die verloren gehen. Er macht deutlich seine innere Trauer, seine innere Not, dass er so gern den Menschen erlösen möchte, dass er so gern ihn haben will dass er ins Reich eintritt, aber er kann niemanden und wird niemanden zwingen dazu. So hat Jesus deutlich gemacht in diesen Gleichnissen, dass als König hat er auch Aufgaben hinterlassen seinem Volk. Und es gab die Aufgaben, die da waren, noch bevor er kam. Das bringt das Gleichnis zutage, was wir hier in Lukas 20 haben von den Weingärtnern. Dieses Gleichnis blickt zurück auf die Zeit noch vor seinem Kommen. Und es geht aber bis dahin, bis er kommt, bis er Gericht hält. Aber hier in diesem Gleichnis erklärt er seinen Tod, wohin er hineinpasst. In dem anderen Gleichnis, was wir zuvor gesehen haben im Lukas 19, da erklärt er die Zeit nach seiner Auferstehung, wo er die Aufgaben gibt und geht in den Himmel, um die Würde zu holen und dann wiederkommt. So, die Gleichnisse ergänzen sich. Dieses ein Gleichnis vom Weingärtner, das geht zurück auf die Zeit, seitdem Gott Abraham berief, seitdem er das Volk Israel berief, vor seiner Zeit. Und es zeugt auch den Grund seines Todes und geht bis zu seiner Wiederkunft. Es hat eine tiefe Bedeutung. Stundenlang müssten wir es versuchen oder zu studieren. Aber ich möchte nur ein paar Dinge aus diesem Gleichnis herausnehmen, um auch ein wenig ins Detail zu gehen. Ab Vers 9, wir lesen das Gleichnis. Er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen, ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Und als es Zeit war, sandte er seinen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs geben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort, sandte einen dritten, aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Er aber blickte sie an und sprach, was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, und auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten Hand an ihn zu legen in derselben Stunde, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dies Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. So, das Gleichnis hat seine tiefe, sehr tiefe Bedeutung. Der Weinberg, wir finden dieses Gleichnis in der Heiligen Schrift so deutlich, wenn wir Hesekiel lesen, Gott pflanzt sich einen Weinberg, Israel ist sein Weinberg. Ja, und er will aus diesem Weinberg eine Frucht haben. Und er sendet seine Propheten, einen nach dem anderen, aber sie töten die Propheten. Israel ist nicht treu dem, der sie gepflanzt hat, der, der ihnen den Weinberg gegeben hat. Und dann kommt zuletzt der Sohn und sie töten jetzt auch den Sohn, sie werfen ihn aus dem Weinberg raus. Jesus wird außerhalb von Jerusalem, außerhalb der Stadt gekreuzigt. Und sie wollen ihn hinweg damit. Vor einer Woche zieht er ein als König und nach einer Woche ist er am Kreuz oder in ein paar Tagen wird er gekreuzigt draußen außerhalb der Stadt. Ja, er wird kommen. Gott hat seinem Sohn alle Macht übertragen, seines Königreichs. Wir haben gesehen, die Erde ist ja Gottes Reich. Die Erde gehört Gott. Er hat sie den Menschen gegeben. Christus wird der Menschensohn. Also gibt er sie dem Menschen Jesus Christus, damit er diese Erde erlöst aus ihrer Not. Und durch ihn wird er sie auch richten. So, dieses Gleichnis sollte uns viel zum Überlegen geben. Was ist es, was Gott erwartet als Frucht? Warum pflanzt er überhaupt den Weinberg auf dieser Erde? Was ist die Frucht, die er erwartet? Wir haben letztens gesehen in unserer Betrachtung, dass die Frucht des Königreichs Gottes die Liebe ist. Es ist der Charakter, die Offenbarung Gottes, die Offenbarung seiner Liebe, die er erwartet als Frucht. Und diese Frucht ist die, die fehlt. Sein Volk, das, was er eingesetzt hat, dass sie den Weinberg, die Früchte bringen, dass sie an die Welt gehen und quasi zeigen, wer Gott ist, die haben diese ganzen Sachen vergessen. Und deshalb möchte ich aus diesem Buch die Christi Gleichnisse oder Bilder vom Reiche Gottes in dem Gleichnis des Herrn Weinberg einige Zitate lesen, dass wir verstehen, was ist es, was Gott will? Was ist die Frucht? Wozu sendet er die Diener Gottes in den Weinberg und wieso schmeißen wir sie raus? Was ist es, was er erwartet von uns? Ich lese hier auf der Seite 294. Durch seine Gemeinde wird Christus seinen Charakter und die Grundsätze seines Reiches kundtun. Durch seine Gemeinde ist es das, was er machen möchte. Seine Gemeinde ist nach dem Kreuz das Volk Israel sozusagen, das vor dem Kreuz eingesetzt worden war, den Weinberg, um ihn zu pflanzen. Diese Grundsätze sollen im einzelnen Christen, in der Familie und in der Gemeinde und in jeder zur Förderung des Werkes Gottes begründeten Anstalt offenbar werden. Alle sollen Erkennungszeichen sein, was für die Welt getan werden kann. Sie sollen Vorbilder sein von der rettenden Kraft des Evangeliums. Alle sind Werkzeuge zur Erfüllung der großen Absicht Gottes mit dem Menschengeschlecht. Das heißt, Gott will durch seine Liebe, durch seinen Charakter uns dazu bringen, also durch unseren Leben, seinen Charakter darstellen, damit die Menschen es erkennen. Aber was haben die Juden getan? Die jüdischen Leiter blickten mit Stolz auf ihren großartigen, herrlichen Tempel und die feierlichen Gebräuche des Gottesdienstes. Aber Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und die Liebe Gottes mangelten ihnen. So, was für ein Kontrast. Sie blickten auf den äußeren Prunk. Sie haben ein äußeres Reich erwartet. Sie haben ihre Hände gewaschen, aber nicht ihre Herzen. Sie haben ein äußerliches Prunkwerk dargestellt und waren stolz auf ihren Tempel. Aber das, was letztendlich im Königreich Gottes zählt, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes mangelten massiv unter ihnen. Die Herrlichkeit des Tempels und der Glanz ihres Gottesdienstes konnten sie vor Gott nicht angenehm machen, denn das, was in seinen Augen allein vom Wert ist, brachten sie ihm nicht dar, was in seinen Augen allein von Wert ist. Was ist das? Was ist das, was in Gottes Augen allein von Wert ist? Sie brachten ihm nicht das Opfer eines demütigen und zerschlagenen Geistes. Wenn die lebendigen Grundsätze des Reiches Gottes aus den Augen verloren werden, dann häufen sich die Zeremonien und der Prunk mehrt sich. Und ich würde hier noch hinzufügen, die äußerlichen Formen werden zum, ja, ich sage es mal, zum Mittelpunkt gesetzt. Die äußerlichen Formen werden ganz klar dort festgesetzt, anstelle, dass man sieht, dass von innen nach außen etwas geschehen muss. So gibt es viele Menschen, die so sehr auf eine Form beacht sind. Sie sind so formell in ihren Sachen und vernachlässigen und verstehen nicht, dass es, was Gott will, was Gott braucht, ist ein Mensch, der in der Lage ist, durch seinen demütigen und zerschlagenen Geist, ihn als liebenden Gott darzustellen. Das Zerschlagene kommt, weil unser Stolz und Ich kaputt ist. Deshalb muss dieses Werk des Kreuzigen des Ichs da sein, dann kann Gott in uns leben. Wenn wir den Aufbau des Charakters vernachlässigen, wenn der Schmuck der Seele mangelt, wenn die Einfältigkeit der Gottseligkeit aus den Augen verloren wird, dann verlangen der Stolz und die Liebe zu äußerlichen Schaugepränge, großartige Kirchen, kostbare Ausschmückungen, Achtung, einflößende Zeremonien. Ja, das ist die eine Seite. Es muss alles prunkvoll sein, es muss alles goldig sein, es muss alles irgendwie aussehen, wenn ich meinen Charakter nicht baue. Aber ich möchte auch aufzeigen, auch das Gegenteil, wenn ich so tue, als ob ich der Ärmste bin, wenn ich Formen, und eines dieser Formen ist, bei jedem Gebet niederzuknien oder meinen, man müsste ein Tuch tragen, wenn man betet. Ich weiß, wir setzen darauf ja, wir denken, das ist lebenswichtig. Und ich habe so Personen, mit denen ich rede, und ich versuche es ihnen klarzumachen, was nutzt es, nach außen hin zu zeigen, man ist demütig oder man setzt ein Kopftuch aus, wenn man als Frau dann doch ihren Mann beherrscht, wenn man als Frau dann doch dahin geht und im Kampf lebt mit seiner Umwelt, wenn man unglücklich, unzufrieden und lieblos dahinläuft, was nutzt es, das Zeichen sozusagen eines gedemütigten und niedergeschlagenen Herzens, wenn es nur äußerlich ist. Wir müssen das verstehen, dass Gott erwartet etwas von innen. Aber dann, schaut dann, das ist hier bezeichnend, wenn wir den Aufbau des Charakters vernachlässigen, das heißt, wenn das Werk, das in uns geschehen soll, vernachlässigt wird, wenn dieses Werk, das interieur ist, innerlich ist, wenn das vernachlässigt wird, wenn der Schmuck der Seele mangelt, wenn die Einfältigkeit der Gottseligkeit aus den Augen verloren wird, sind drei Dinge, die der Schmuck der Seele, der Aufbau des Charakters und die Gottseligkeit, das ist dieses feine Wesen eines Menschen, dieses feine Wesen eines Menschen, dass das hervorkommt. Weder der Prunk ist Gott angenehm, noch das Zeichen eines äußeren Demütigens, wenn es nicht das Innere ist. Sie sagt hier genau, brachten sie ihm nicht dar, was in seinen Augen allein von Wert ist. Oh, wenn wir das doch verstehen könnten, dass wir uns immer ausbalancieren, wenn wir auf das Äußere den Mittelpunkt setzen. Ich will nicht sagen, dass das Äußere nicht wichtig ist, aber es muss von innen kommen. Und wenn es von innen kommt, dann werden wir Wert legen auf das Ausleben eines liebevollen, schönen, gottseligen Charakters, eines, wie ich letztens mal gesagt habe, nachsichtigen mit den Fehlern anderen. Das wird hervorkommen und nicht ein blindes, stures, ja, zum Teil aufreizendes Auffallen durch gewisse Situationen, die man tut innerhalb der Anbetung, der Form, der Äußeren. Vielleicht gebe ich ein kurzes Beispiel. Ich habe eine gute Bekannte, nicht hier, aber in Rumänien, und sie war, als sie noch jünger war, auf einer gewissen Seite. Sie war nicht die Allergläubigste sozusagen, und sie hat nach außen hin auf ihren Körper geachtet und war anziehend für die Männer. Und dann wird sie gläubig sozusagen und jetzt ändert sie komplett ihre Art. Sie heiratet und jetzt zieht sie sich nicht nur nicht mehr angenehm an, aber sie muss auch ein Tuch auf den Kopf tun, wenn sie ins Gottesdienst geht, und sie muss sich bei jedem Gebet niederbeugen, wenn sie anbetet. Und ich habe gesagt, du bist in einer Gemeinde. Glaubst du, dass du Gott Ehre bringst, wenn du aus der Reihe tanzt? Wenn du dich offensichtlich hinbeugst, denkst du, dass Gott darauf Wert legt, dass du unangenehm auffällst durch deine Kleidung, durch dein Benehmen? Glaubst du, dass das ein Gottesdienst ist? Glaubt ihr, dass Gott es für wichtig sieht, dass sowohl die sehr orthodoxen Juden als auch die strengen Moslems sich irgendwo zu ihren Gebetszeiten, ob es im Flughafen ist oder ob sie irgendwo sich befinden, ihr Tuch aus und dann ihre Anbetung machen? Glaubt ihr, dass diese Form für Gott etwas zählt? Glauben wir, dass Gott darauf steht? Und er sagt, naja, die bringen Frucht in ihrem Leben. Wisst ihr, nicht eine Schaustellung des Äußeren wird uns vor Gott darstellen, sondern eine Darstellung des Inneren. Ich lese weiter. Aber durch alles dieses wird Gott nicht geehrt. Eine Religion, die sich dem herrschenden Geschmack anpasst, die aus Zeremonien, Schein und äußerlichem Gepränge besteht, nimmt er nicht an. Ob sie nun auf der positiven Seite ist mit dem Leuchten, mit dem Gold und mit den Fanfaren und mit der großen Menge, oder ob es in der anderen Seite ist, wo man so angibt, es ist nicht das Ziel. Es ist nicht das, was Gott annimmt. An solchen Gottesdiensten nehmen die himmlischen Boten keinen Anteil. Die Gemeinde ist in den Augen Gottes köstlich geachtet. Er schätzt sie nicht ihrer äußerlichen Vorteile wegen, sondern wegen der aufrichtigen Frömmigkeit, durch welche sie sich von der Welt unterscheidet. Er schätzt sie nach dem Wachstum der Glieder in der Erkenntnis Christi, nach ihrem Fortschritt in geistlicher Erfahrung. So So, was ist geschätzt? Es ist der Fortschritt in der Erkenntnis Christi, in der Erkenntnis der Liebe Gottes, wie der Paulus schreibt in Epheser 3, die alle Erkenntnis übertrifft. Aber da sind wir am allermangelhaftesten. Da ist es furchtbar in unseren Herzen, dass wir die Liebe Gottes darstellen, die Erkenntnis Christi, nach ihrem Fortschritt in geistlicher Erfahrung. Wir setzen so viel Wert auf äußeren Fortschritt, so viel Wert auf äußere Dinge. Im Gottesdienst darf man nicht einmal eins vertauschen mit dem anderen. Das alles muss Standard sein. Aber wir setzen keinen Wert, wie wir reden, wie wir gucken, was wir denken, wie in unseren Herzen es aussieht. Das vernachlässigen wir komplett, nahezu komplett. Christus verlangt danach von seinem Weinberg die Frucht der Heiligkeit und Selbstlosigkeit zu bekommen. Er will die Frucht der Heiligkeit und der Selbstlosigkeit. Er sucht nach den Grundsätzen der Liebe und Güte. Findet er sie in uns? Findet er sie in seinem Weinberg oder schickt er immer wieder Boten und sagt, ihr Lieben, Die Frucht. Oh nein, wir töten die, die die Frucht von uns verlangen, weil sie bringen ja nicht die Formen mit sich. Sie kommen einfach gekleidet. Sie kommen mit einfachen Worten. Christus verlangt danach von seinem Weinberg die Frucht der Heiligkeit und Selbstlosigkeit zu bekommen. Er sucht nach den Grundsätzen der Liebe und Güte. Alle Schönheit der Kunst hält keinen Vergleich aus mit der Schönheit des Gemüts und des Charakters, die sich in Christi Nachfolger offenbaren soll. Die ganze Umgebung des Gläubigen atmet Gnade. Der Heilige Geist wirkt auf Gemüt und Herz, so dass er ein Geruch des Lebens zum Leben wird und Gott sein Wirken segnen kann. Meine Lieben, ist das, was wir Gott darbringen? Ist es das, was wir haben in unserem Leben? Eine Gemeinde mag die ärmste im Lande sein, sie mag in ihrem Äußeren nichts Anziehendes haben. Wenn aber die Glieder die Grundsätze des Charakters Christi besitzen, dann wird auch seine Freude ihre Seelen erfüllen. Engel werden sich mit ihnen vereinen, wenn sie anbeten. Lob und Danksagung von dankerfüllten Herzen werden als ein süßer Weihgeruch zu Gott aufsteigen. So, was wollen wir? Was wollen wir für Frucht bringen in unserem Leben? Jesus Christus ist derjenige, der gekommen ist, damit wir diese Frucht tragen können. Diese Frucht allein wird der Welt bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Diese Frucht allein wird die Welt davor stellen, dass sie eine Entscheidung treffen soll. Aber wie soll die Welt sie entscheiden? Wie soll die Welt es sehen, wenn wir es nicht sehen und haben? Das Schöne ist, Jesus wird Hand anlegen an seinem Volk, so wie er Hand angelegt hat an seinen Jüngern. Seine Jünger verstanden nicht sein Wirken. Keiner konnte die Füße waschen dem anderen. Stolz war dort in ihren Herzen. Sie hatten nicht verstanden, worum es ging, im Königreich Gottes. Und dann setzt Jesus hin und wäscht ihnen die Füße und er gibt ihnen ein Vorbild und sie ändern sich. Sie müssen durch eine tiefe Krise gehen, durch die Kreuzigung Jesu. Sie kommen durch, außer Judas, und sie werden anders. Sie werden verändert. So auch mit uns. Was wollen wir tun? Wir müssen uns dessen klar sein, das Königreich Gottes gehört Gott. Das Königreich Gottes hat einen Regenten und das ist der Mensch, Jesus Christus. Der Mensch geworden ist, damit er die Herrschaft wieder zurückgewinnen. Die Herrschaft über uns selbst. Dass wir nicht mehr in der Sklaverei der Sünde leben, nicht mehr im Irrtum des Bösen. Und es ist ein Irrtum, meine Lieben, wenn wir auf Zeremonien Acht geben und das Herz vernachlässigen. Und ich denke, es ist immer proportional. Je tiefer wir im Herzen mit Gott verbunden sind, umso weniger werden wir intolerant sein gegenüber, egal was für Formen Menschen einnehmen, weil sie meinen, das ist ihr Gottesdienst. Es wird die Güte und die Barmherzigkeit und die Achtsamkeit aus unserem Leben herauskommen. Das ist die Frucht. Das ist die Macht, die Gott erwartet. Aber wie schwer ist es für uns, das zu verstehen? So, ich möchte zum Ende kommen. Die Zeit ist abgelaufen. Jesus in Jerusalem. Jesus als König in Jerusalem. Ja, er hat damals gehandelt, damit wir den Ausblick haben auf heute. Das Gleichnis des Weingärtners ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind immer noch in der Zeit der Gnade, wo wir unsere Frucht bringen können. Wir sind immer noch in der Zeit, wo wir die Pfunde haben zur Verfügung, um sie zu vermehren. Wir sind immer noch in der Zeit, wo Gott auf uns wartet, damit wir gereinigt werden. Aber es kommt der Tag, wenn Gott seine Gemeinde gereinigt hat. Dann wird sie der Welt zeigen, wer Gott ist. Und dann hat jeder seine Wahl getroffen. Und dann wird sich der König aufmachen. Dann wird er sein Reich empfangen. Dann wird er kommen, um es auszuüben, seine königliche Macht, sein richterliches Werk, wird er dann zu Ende bringen. Für die einen wird es die Herrlichkeit der Zukunft sein, weil sie haben einen Charakter entwickelt, der sie bereit macht für den Thron im Himmel. Sie haben einen Charakter entwickelt der Liebe, der Güte und Barmherzigkeit, die Gott ähnlich ist. Ihre Herzen sind gedemütigt und zerschlagen. Sie haben ihr Ich, ihren Stolz, ihr Egoismus, ihr Ich bin Gott sein, völlig gesehen, dass ein Irrtum ist und zerschlagen. Sie sind auf den Stein gefallen. Er wird nicht auf sie fallen, um sie zu zermalmen. Sie werden erlöst. Der Eckstein wird aber für die, wenn er kommt, die trotz des großen Lichtes es nicht angenommen haben, die die Diener hinausgestoßen haben, die sie vernichtet haben, für die, auf die wird der Stein fallen und die werden zermalmt werden. Möchtest du zu denen gehören, die auf den Stein gefallen sind oder fallen tagtäglich? Zu denen, durch die Gott dieses Werk der Frucht zu Ende bringen muss? Wisst ihr, er kann nicht kommen, bevor nicht Frucht da ist. Die Frucht muss reifen, sagt uns ein anderes Gleichnis, und sie muss reif sein auf der einen und auf der anderen Seite. Er wird kommen, wenn sein Weinberg die Früchte bringt. Und dann wird er die Frucht nicht bringen, denen wird er den Weinberg wegnehmen und denen geben, die die Frucht gebracht haben. Ich möchte unter die gehören, die Gottes Frucht bringen. Ich möchte unter die gehören, die im Herzen ihn haben als König. So dass, wenn er kommt als äußerer König, da kein Widerspruch ist, sondern ich den König sehen kann in seiner Schönheit, wie es beschrieben wird in Jesaja 33, deine Augen werden den König sehen. Das will ich und will dann einsteigen in den großen Lobgesang der Erlösten, die nicht nur ihre Kleider, sondern ihre und Palmzweige dem König zu Füßen setzen, sondern ihr ganzes Leben. Alles wird dort sein. Und er wird uns emporheben und wird uns krönen mit seiner Krone und wird uns einsetzen zum Dienst in seinem Königreich, dort, wo er uns hinhaben möchte, dass wir auch dort dienen. Ja, die Zeit ist bald und sie hängt auch ab von uns, ob wir mit ihm mitarbeiten, dass das Ende bald kommen kann. Meine jüngste Tochter, meine Pflegetochter, die ich von Herzen gern habe, vor ein paar Tagen haben wir uns ein bisschen unterhalten und sie saß bei mir im Auto und sie fragt mich plötzlich: Wie viele Jahre dauert es noch, bis Jesus kommt? Sie wusste, als sie noch wohnte, dass ich warte auf die baldige Wiederkunft Jesu. Und ich habe diese Frage geliebt, die sie mir gestellt hat. Ich habe gesagt, ich weiß nicht die Zeit. Ich weiß die Zeit nicht. Aber ich habe gesagt, ich arbeite daran, dass es nicht mehr geht wie 10 Jahre. Ich arbeite daran, dass die Zeit nicht mehr lange dauert. Es ist unsere Aufgabe, das Königreich Gottes zu bauen, meine Lieben. Wenn wir nicht daran arbeiten, wenn wir nicht danach trachten, kommt es nie. Aber Gott wird seine Arbeiter finden, wenn du es nicht willst. Gott wird seine Arbeiter finden und er wird sein Werk beenden. Aber lasst uns doch jetzt vereinen und alles dran setzen, um die Zeit so kurz wie möglich zu halten, dass er kommt. Oh ja, ich will, dass er in Kürze kommt. Aber ich weiß, dass ich dafür was tun muss. Ich muss etwas tun in meinem Charakter, in meinem Leben, dass Gott durch mich Menschen erreichen kann, dass er durch mich ein Vorbild geben kann von dem, wie er ist. Er ist angewiesen auf das. Ja, wenn du es nicht glaubst, dann lies in der Schrift. Er braucht die Frucht. Er braucht die Frucht in unserem Leben. Es ist seine Frucht, aber sie muss in meinem Leben hervorkommen. So lasst uns alles dran tun, unserem König wirklich die Ehre zu geben, indem wir arbeiten dran, damit diese Welt, oh, vielleicht sollten es nicht mal 10 Jahre dauern, aber 10 Jahre ist ja nichts, ist ja ganz wenig, aber es ist schon viel zu viel, wenn man an das Elend und die Not dieser Welt blickt. So lasst uns alles dran setzen, an dem zu arbeiten, wo wir arbeiten müssen, an dem, was Gott anerkennt, unserem Charakter der Liebe, damit er kommen kann und wir ihn empfangen, dass wir ihn sehen, ohne zu sterben, so wie ich gesagt habe, deine Augen werden den König sehen. Darauf arbeite ich hin, mit allem, was mir Gott gegeben hat. Und darauf ermutige ich auch dich, hinzuarbeiten. Amen.